Deutschlandfunk. Der Tag.
Dies ist ein besonderer Tag, auch heute für mich.
Na, ist doch nur der Tag im Deutschlandfunk. Es geht heute wieder um die Verteidigungsministerin, aber diesmal um die neue, Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja gerade erst gesagt hatte, nö, Ministerinnenposten will sie eigentlich nicht. Und jetzt?
Boah. Ich gehe an diese Aufgabe heran mit einem hohen Respekt.
Das ist strategisch alles ganz schön heikel, aber vielleicht auch gar nicht mal unbedingt unklug. Vielleicht auch nicht. Über Vorteile, Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie nicht die Packungsbeilage, sondern hören Sie diesen Podcast, in dem wir uns dann auch noch mit der Artenvielfalt beschäftigen. Die wollten die Bürgerinnen und Bürger in Bayern ja retten mit einem Volksbegehren, das dort heute nun Gesetz ist. Was sich dadurch ändert und wie das alles durch bayerische Heimatverbundenheit geprägt ist, auch ein Thema. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, moin. Wir sind heute so ein bisschen Fortsetzungspodcast von gestern, denn während Sarah und unser Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme gestern ja die alte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sozusagen verabschiedet haben, begrüßen wir heute die neue. Das war ja gestern schon irgendwie so ein bisschen skurril, ne? Tagelang über verschiedene Namen spekuliert und dann wurde es plötzlich jemand, naja, die ja eigentlich gesagt hatte, nee, Ministerinnenamt, das will ich gar nicht. Ich habe mit der CDU schon genug zu tun. Ja. Jetzt soll es dann doch ein Kabinettsposten sein und seit heute Vormittag hat Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Ernennungsurkunde in den Händen. Und Klaus Remme ist wieder hier im Podcast. Hallo.
Ja, hallo, grüß dich.
Sarah und du, ihr habt ja euch gestern durchaus ein bisschen zurückgehalten, was so Namensspekulationen angeht, wenn es um die Nachfolge von der Leyen ging.
Bin ich froh, dass wir das gemacht haben.
Weil du enorm überrascht warst, dass es dann Annegret Kramp-Karrenbauer geworden ist?
Ja, das war ich. Und es zeigt wieder einmal, man soll sich nicht darauf verlassen, was möglicherweise mal nach außen gedrungen ist. Ich finde, in diesem Falle hatten wir Journalisten guten Grund, Kramp-Karrenbauer aus diesem Spekulationskarussell herauszunehmen, weil sie es selbst war und es waren auch keine Hintergrundinformationen, sondern sie hat es wirklich deutlich gemacht, dass sie ihre Prioritäten anders gesetzt hat. Das haben eigentlich alle geglaubt und nun ist es anders gekommen.
Ja, aber warum?
Also die Überraschung war da, dass es übrigens bis gestern Abend dauerte. Das war für mich keine Überraschung, weil für mich klar war, dass Merkel, dass die Bundesregierung, dass das Bundeskanzleramt nichts tun würde, bis diese Wahl von der Leyen nicht in trockenen Tüchern war. Mhm. Alles, was von dieser Wahl hätte ablenken können, was in die eine oder andere Richtung interpretiert hätte werden können, das wäre, glaube ich, kontraproduktiv gewesen aus Sicht Merkels. Und das knappe Ergebnis, glaube ich, gibt ihr recht. Und danach ist es dann ja sehr, sehr schnell gegangen. Ich meine, dieser absurde Moment, als die Tagesthemen dieses Interview mit Kramp-Karrenbauer brachten, in der sie praktisch nach der Spekulation über Spahn gefragt wird und so tat, als könne sie das nun wirklich nicht kommentieren.
Nein.
Das war schon speziell.
Ich hatte ein bisschen Mitleid mit den Kolleginnen und Kollegen der Tagesthemen, dass die das Interview dann quasi trotzdem senden mussten und wollten, ja auch, weil es ja eine journalistische Leistung dann auch ist, aber so umfangreich ankündigen mussten, dass sie es vorher geführt haben. Also eigentlich auch ein bisschen fies, dass sie die Kolleginnen und Kollegen da so hat verhungern lassen. Aber du hast den Namen Spahn jetzt schon genannt. Die Spekulationen, die waren ja gestern dann doch ziemlich laut und auch im Vorfeld ziemlich laut. Und jetzt munkelt der eine oder andere, dass Kramp-Karrenbauer sich eben dann doch entschieden hat, das Ministerium anzunehmen, diesen Posten, um ihn auszuboten. Was hältst du davon?
Ja, du hast eben gefragt, warum. Und ich glaube, natürlich hat sich irgendetwas geändert. Sie hat sich noch vor wenigen Tagen eben anders entschieden, gesagt, nein, kein Staatsamt, ein Parteiamt, darauf muss ich mich konzentrieren. Dieses Kalkül hat sich verändert. Warum? Nun, möglicherweise ist der Druck stärker geworden. Es gab Ratschläge von der einen oder der anderen Seite, die etwas nach vorne brachten, was für mich vor einigen Wochen ohnehin offensichtlich war. Wenn jemand Aspirationen, Ambitionen auf das Kanzleramt hat, dann finde ich es nur natürlich, nachdem man sich in einem sehr, sehr harten Wettbewerb, und so war es ja nun, gegen Friedrich Merz und auch gegen Jens Spahn durchgesetzt hat, über die nächsten Schritte nachzudenken. Und dass da Sichtbarkeit ein wichtiges Kriterium ist und dass diese Sichtbarkeit ohne Mandat mit nur einem, nur in Anführungsstrichen, Amt der Parteivorsitzenden neben Angela Merkel nicht ausreichen würde, das war mir eigentlich immer klar. Ich habe nie verstanden, warum sie gesagt hat, ich will nicht ins Kabinett. Sicher fand ich es nachvollziehbar zu sagen, ich nehme nicht irgendeinen Kabinettsposten, der da möglicherweise dann mal frei wird. Aber Sie hat enorme Vorteile durch dieses Amt, klar, Risiken auch. Wir wissen, das ist ein schwieriges Amt, aber dieses Rederecht im Bundestag, der Platz am Kabinettstisch, die Sichtbarkeit durchreisen, all das ist jetzt gegeben.
Ach, das war mir bis eben auch gar nicht so klar, dass sie natürlich dadurch, dass sie dieses Amt jetzt hat, einfach auch im Bundestag eine Präsenz bekommt, die sie vorher überhaupt nicht hatte.
Ganz, ganz wichtig. Das ist für sie eine Möglichkeit, die vorher nicht da war. Nur, ich gebe dir natürlich völlig recht, all das hätte man auch schon vor 2 Wochen kalkuliert. Können, als es um die Frage ging, wer rückt nach. Denn eins war ja immer klar, und so sieht es ja auch der Koalitionsvertrag vor, über Neubesetzungen entscheiden die Parteien. Das heißt also, eigentlich hatte AKK den Zugriff. Sie musste sich nicht lange durchsetzen.
Das heißt, sie konnte sich selbst einwechseln.
In Absprache mit der Bundeskanzlerin, die, glaube ich, sehr für diesen Move war, weil es darum ging, sie ins Kabinett zu holen. Niemand weiß, wie lange die Legislaturperiode noch dauert. Und da kann es, wir wissen ja um die Präferenz von Angela Merkel, wenn es um ihre Nachfolge geht, da kann es eigentlich nur nutzen, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer ihr inhaltliches Profil verbreitert, wo wir dann bei der Frage wären, was qualifiziert diese Frau eigentlich?
Ja, bevor wir dahin kommen, möchte ich ein Stichwort gerne noch einbringen, und das ist das Stichwort Glaubwürdigkeit. Weil du hast jetzt echt mehrfach betont, sie hat sich das eigentlich anders vorgestellt, sie wollte das lange nicht, jetzt macht sie das doch. Es ist in Sachen Glaubwürdigkeit doch schon irgendwie schwierig.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt nicht so tragisch. Ich finde, dass in diesen Tagen und Wochen, in denen sich die Dinge so turbulent entwickelt haben, niemand konnte ahnen, dass von der Leyen hier jetzt praktisch nach einer schwierigen Amtsführung zu höchsten Weihen kommt, sich in dieser Nominierung dann auch noch durchsetzt, dass sich so ein Kalkül innenpolitisch ändert und dass es ja auch darum geht, einen möglichen Konkurrenten wie Jens Spahn in seine Schranken zu weisen, was die persönlichen Ambitionen angeht. Dafür beobachte ich Politiker vielleicht inzwischen zu lange. Da habe ich ein gewisses Verständnis entwickelt. Das ist natürlich alles keine Referenz für die Soldaten, die an der Spitze des Ministeriums jemanden sehen wollen, der oder die versteht, wie die Truppe tickt.
Dann lass uns jetzt über die Truppe sprechen. Du hast gestern im Podcast schön erklärt, wie sich Ursula von der Leyen in dieses Amt eingearbeitet hat und dass sie sich da von Anfang an reingekniet hat. Jetzt hat Annegret Kramp-Karrenbauer parallel noch einen Parteivorsitz, um den sie sich kümmern muss. CDU auch gerade nicht ganz so einfach. Jetzt nochmal in dieses Amt neu einarbeiten, das ist schon wirklich ein dickes Brett, was sie jetzt bohren muss.
Das sind Widersprüche und mit denen muss sie leben. Das ist eine Hypothek. Der Kurswechsel ist eine Hypothek, der nicht richtig erklärt werden kann. Die Frage, wie sie beides gleichzeitig lösen will, kann nicht vernünftig erklärt werden. Und die Tatsache, dass sie nun, da hat ja Alexander Graf Lambsdorff recht, keinerlei Ausweis an sicherheits- und außenpolitischer Erfahrung vorweisen kann, der ist auch unstrittig. Wenn die Union jetzt daherkommt, wie Ralf Brinker aus heute Morgen, der sagt, Qualifikation? Die Frage stellt sich doch überhaupt nicht. Sicherheitspolitik ist Kernkompetenz der CDU. Ja, dann hilft das nicht weiter. Und die Antwort von Horst Seehofer, der wurde ja auch eben danach gefragt, die hilft auch nicht weiter. Hören wir mal rein. Dachte ich. Wir kriegen das. Ah, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Geht sofort los. Augenblick. So.
Ich müsste schon längst aus dem Amt entfernt sein, wenn ich die Äußerung zum Innenministerium, ich war kein Jurist, deshalb ungeeignet, es war viel zu groß und deshalb nicht zu steuern. All diesen Käse habe ich auch über mich ergehen lassen müssen. Das ist doch nicht die Frage. Wir haben in unseren Ministerien erstklassige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sie müssen das managen.
Aha, also managen, das ist die Qualifikation. Und ich gebe zu, ein Minister muss kein Experte für sein Ressort sein. Das kann man sich erarbeiten. Aber auch Ursula von der Leyen musste lernen, dass man an der Spitze dieses Ministeriums mehr ist als ein Manager und die Bundeswehr mehr ist als ein großer Konzern.
Ich muss immer noch ein bisschen kichern, weil es ja nun wirklich sehr, sehr viele gibt, die sich wünschen würden, dass Horst Seehofer dieses Ministerium zurück.
So sieht er die.
Nun gibt es aber ja auch im Verteidigungsministerium Kontinuitäten in Sachen Personal. Peter Tauber bleibt zum Beispiel da. Also das ist sozusagen für Annegret Kramp-Karrenbauer die große Hilfe, dass sie da Leute hat, auf die sie sich stützen kann.
Ja, das gleiche Argument hätte man auch bei Ursula von der Leyen bringen können, aber sie hat sich ganz anders entschieden. Sie hat diese Ministeriumsspitze in der Nachfolge von Thomas de Maizière komplett umgebaut und hat sich wirklich mit einem engen Zirkel umgeben, mit eigenen Leuten. Ich bin gespannt, wie das bei Kram-Karrenbauer aussieht. Ich habe einfach mal, und ich bin nun wahrlich kein Experte für ihre politische Biografie, aber ich habe ihren Umkreis angeschaut. Da fällt ihr Büroleiter auf, Nico Lange, ein ehemaliger Zeitsoldat mit Erfahrung in Auslandseinsätzen und einer stark international geprägten beruflichen Karriere. Das könnte jemand sein, der als Berater eine wichtige Rolle spielt. Welche Veränderungen Sie im Ministerium vornehmen wird, das stelle ich jetzt im Moment mal dahin. Ihre ersten Worte heute nach dem Amtswechsel im Verteidigungsministerium waren ja interessant, deuteten auf Kontinuität. Sie hat ja dieses Wort aufgenommen. Ganz interessanter letzter Satz von Ursula von der Leyen beim Tagesbefehl vor einigen Tagen, als sie ihr Amt dann zur Verfügung stellte, sagte sie den Soldaten schriftlich: Bleiben Sie behütet. Und Kram-Karrenbauer hat das aufgenommen, hat gesagt, wenn sie das gesagt hat, dann heißt das für mich, dass ich dafür sorgen werde, dass Sie behütet sind.
Dann lass uns kurz noch auf die Soldaten gucken, weil es gibt ja jetzt ja einige, die munkeln, Annegret Kramp-Karrenbauer macht das sozusagen als Zwischenstopp auf dem Weg zur Bundeskanzlerin. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der Truppe nicht so ganz gut ankommt, wenn die das Gefühl haben, ah, da sieht uns jemand nur so als Sprungbrett.
Klingt alles so vertraut. Haben wir alles gehört, als Ursula von der Leyen das Amt angetreten hat. Auch sie galt als mögliche Nachfolgerin von Angela Merkel. Auch damals wurde gesagt, wer dieses Ministerium bewältigt, der ist qualifiziert für höhere Aufgaben. Auch das wird man jetzt wieder hören. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie lange die Legislatur dauert. Wir wissen nicht, was danach geschieht. Also Ursula von der Leyen hat 5,5 Jahre dieses Ministerium geführt. Unabhängig nun vom Urteil darüber, ist das eine Zeit, die überdurchschnittlich lange ist. Und insofern bleibt der Verdacht eines Zwischenstopps, eines Sprungbretts, aber Beweise stehen aus.
Die sehen wir dann vielleicht demnächst, weil wir jetzt nicht weiter in die Glaskugel gucken werden. Es hat sich ja schon gestern bewährt, genau das nicht zu tun. Klaus, ich danke dir.
Gerne.
Rettet die Bienen. Das war der Slogan des Volksbegehrens Artenvielfalt, bei dem in Bayern Anfang des Jahres mehr als 1,7 Millionen Unterschriften zusammengekommen sind. Heute ist dieses Volksbegehren nun Gesetz geworden und die Regierung aus Christsozialen und Freien Wählern in München, ja, die hat ein zutiefst grünes Projekt eigentlich aufgegriffen und umgesetzt. Stellt sich allerdings die Frage, ist die Biene damit jetzt gerettet? Und diese Frage reiche ich weiter an Tobias Krone, unseren Landeskorrespondenten in Bayern. Tobias, ich glaube, wir sollten vielleicht zu Beginn einmal kurz zusammenfassen, vielleicht, wenn du es schaffst, in 3 Sätzen, was war eigentlich das Ziel dieses Volksbegehrens?
Ja, das Ziel des Volksbegehrens war vor allen Dingen nicht nur, was für die Bienen zu tun. Diese Bienen standen nur sozusagen auf dem Plakat und waren sehr knuffig und haben wahrscheinlich auch sehr viele Leute durch ihre Sympathie sozusagen in die Rathäuser gebracht, um da zu unterschreiben. Aber es ging um Artenschutz generell, um mehr Lebensraum für Insekten, für Vögel, für Ufertiere. So würde ich das mal auf den Punkt bringen.
Das waren jetzt nicht ganz 3 Sätze, aber trotzdem, glaube ich, kurz genug. Ist denn jetzt alles von diesem Volksbegehren tatsächlich zu einem Gesetz geworden?
Ja, also das ist natürlich auch sozusagen ein bisschen der Modus eines Volksbegehrens, dass man da was vorlegt. Und im Prinzip hätte man das auch eskalieren können, also wären da jetzt die Regierungsparteien dagegen gewesen, dann hätte man das tatsächlich zu einem Volksentscheid machen können und dann wäre das einfach so 1:1 Gesetz geworden, ohne dass der Landtag darüber abgestimmt hätte. Sowas geht in Bayern. Die Volksgesetzgebung sozusagen ist hier sehr stark und um das gleich mal vorwegzunehmen, hat die CSU vor allen Dingen gesagt, aber auch die Freien Wähler, die mit ihnen zu regieren, die haben gesagt, wir übernehmen das ganz. Sie haben sogar noch ein bisschen was draufgelegt, haben sie so interpretiert. Die Grünen sagen und die SPD, ein bisschen was wurde verwässert, können wir ja vielleicht auch gleich drauf eingehen. Aber sozusagen die Hauptpunkte sind drinnen jetzt in dem Gesetz. Also zum Beispiel, dass später auf Wiesen gemäht und gewalzt wird, damit mehr Zeit ist, um dort zu brüten, oder es soll deutlich mehr Ökolandbau stattfinden in Bayern, nämlich 30% in 10 Jahren sollen 30% Ökolandbau sein. Das ist sehr ambitioniert. Gerade sind wir ja bei 11% in Bayern und das ist ja doch einige Jahrzehnte Arbeit schon gewesen für diese 11%. Und es soll einen Biotopverbund geben. 15% der Flächen sollen also als Biotop festgelegt werden und dann auch vor Veränderung geschützt werden, zum Beispiel Streuobstwiesen.
Streuobstwiesen, da haben, glaube ich, ganz viele sofort ein schönes Bild irgendwie vor Augen. Das sieht super idyllisch aus, das klingt auch alles irgendwie total idyllisch. Aber sind das tatsächlich Maßnahmen, die auch helfen würden? Also gibt es da irgendwie Einschätzungen von Expertinnen?
Ja, das war ganz interessant. Heute Mittag, als dieses Gesetz beschlossen wurde, da habe ich einen Ökologen angerufen von der TU München. Wolfgang Weißer heißt der und dachte mir, jetzt stoße ich in eine große Feier dieses Lehrstuhls. Der war davon weit entfernt, also der hat überhaupt nicht gefeiert. Seine Analyse war relativ ernüchternd bei mir am Telefon. Artenvielfalt, sagt er, ist halt ein großer Begriff. Man kann die jetzt nicht mal so eben mit ein paar Maßnahmen oder mit so einem chirurgischen Schnitt, wie er es gesagt hat, erreichen, sondern das sind einfach komplexe Prozesse. Und alle Tiere kann man sowieso nicht mit mehreren Maßnahmen erreichen, weil ja jedes Tier was anderes braucht. Also die einen brauchen zum Beispiel eine relativ gepflegte Wiese, um da zu brüten. Die aber natürlich auch ein Bauer braucht. Wenn der Bauer da jetzt nicht das Feld bewirtschaften würde, dann würde am Ende da natürlich Wald draus werden. Und insofern muss man da tatsächlich eigentlich tiefere Kompromisse finden. Und das ist ganz interessant, was er dann auch zur Biolandwirtschaft gesagt hat. Er hat gesagt, naja, es gibt eine Untersuchung, da hat man gesehen, dass sich sozusagen die konventionelle Landwirtschaft und der Ökolandbau gar nicht so sehr in der Artenvielfalt unterscheiden, wie man gedacht hätte. Mhm. Vor allen Dingen, weil halt ja auch eine Öko-Kuh so eine Wiese irgendwann mal abfressen will, weil sie Hunger hat. Mhm. Und natürlich der Bauer das auch will, dass diese Öko-Kuh genug zu fressen hat. Und er mäht sie natürlich auch, der Ökobauer, auch wenn er es mit anderen Methoden macht. Auch er will natürlich, dass da kein Unkraut drauf wächst, auch wenn er das wiederum mit anderen Methoden macht. Aber dieses Unkraut, um das geht es ja oft tatsächlich auch beim Artenschutz. Also die Lösung sieht er zum Beispiel in diesem Fall, dass man einfach eine Wiese nicht mehr intensiv nutzt, sondern extensiv. Das heißt, die vielleicht auch mal ein paar Jahre brach liegen zu lassen. Aber welcher Bauer kann sich das leisten? Und das kann dieses Gesetz halt längst nicht sicherstellen, sowas.
Und auch der Einsatz von Pestiziden, das machen Bauern ja nicht, weil ihnen das Spaß macht, sondern weil sie damit irgendwie den Boden irgendwie auf einen Level bekommen wollen, das ihnen wirtschaftlich nützt. Es hat ja keinen Bauer Spaß dran, irgendwie was gegen Biodiversität zu tun. Aber was sagen denn jetzt eigentlich die Bauern zu diesem Gesetz?
Ja, da gibt es immer noch eine sehr große Skepsis und ein großes Misstrauen gegenüber dem Gesetz. Viele Bauern, vor allem die, die sich im Bauernverband organisiert haben, die fühlen sich hier als einzige beschnitten in ihrer Freiheit durch dieses Gesetz. Und so richtig versöhnt sind sie irgendwie noch nicht. Ich habe auch mit einem Bauern- und agrarpolitischen Sprecher der CSU im Landtag geredet, Martin Schöffel, und der sagt das hier.
Und da ist die Faust in der Hosentasche, da sind Wunden aufgerissen worden mit wirklich unsachlich vorgetragener Kritik an der Landwirtschaft.
Also gerade am Anfang dieses Volksbegehrens fühlten sich da die Landwirte als Buhmänner bloßgestellt. Und dann hat Markus Söder nach diesem Volksbegehren gleich mal einen runden Tisch einberufen unter der Leitung des ehemaligen Landtagspräsidenten Alois Glück. Das ist ein hochgeachteter Politiker von allen Seiten. Und dann haben alle relativ zügig und in sachlicher Atmosphäre zusammengearbeitet, also die Naturschützer und auch die Landwirte und natürlich auch die Politik. Aber klar, manche Bauern haben auch heute im Landtag nicht dafür gestimmt. Also da gibt es einige Landwirte auch, vor allen Dingen bei den Regierungsparteien. Und die sind halt immer noch nicht so richtig überzeugt von dem Ganzen. Die sehen eben vor allen Dingen den Graben.
Und es ist ja auch schwierig, diese unterschiedlichen Interessen dann unter einen Hut zu bringen. Aber man hat ja auch gesehen bei diesem Volksbegehren, dass wirklich sehr, sehr viele unterschrieben haben, 1,7 Millionen. Ich habe mir da als Niedersächsin die Frage gestellt, ob das vielleicht auch so ein bisschen mit der Heimatverbundenheit der Bayern zu tun hat. Also so der Wunsch, die Heimat zu bewahren, die wunderschöne Streuobstwiese, der dann zu einem etwas grüneren Bewusstsein führt. Ist das ein Gedanke, mit dem du was anfangen kannst?
Ja, auch wenn ich ihn nicht so stark ins Klischee ziehen würde. Also ich glaube, dieses Bewusstsein war schon immer da, auch für die Natur. Die Bayern sind halt einfach schon immer gern wandern gegangen. Ich denke, jetzt dieses Heimatding ist schon wichtig, aber es ist sicherlich nicht allein ausschlaggebend. Ich würde auch sagen, viele Leute haben einfach inzwischen oder jetzt in den letzten Jahren fast ein bisschen Angst, vor allem vor diesem wirtschaftlichen Wachstum, der da entsteht. Sei es Heimat, sei es einfach nur eine Wahlheimat. Also es gibt ja auch durchaus sehr viele Norddeutsche oder Menschen aus der ganzen Welt, die hier in, vor allen Dingen in Südbayern hinkommen, um zu arbeiten. Wenn man dann noch auf die Windschutzscheibe guckt und da sind einfach keine toten Fliegen mehr drauf, dann glaube ich, gibt es doch so einen Instinkt bei uns allen, der irgendwie sagt, da läuft gerade was aus dem Ruder. Und man sieht es ja auch in anderen Bundesländern. Baden-Württemberg zieht jetzt mit einem Volksbegehren zum Artenschutz nach, das noch mehr will. Allein mit dieser bayerischen Heimattümelei würde ich es jetzt nicht erklären.
Aber die CSU ist da jetzt nicht in, ich sage mal, Gefahr, eine grüne Partei zu werden.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend, was sich da getan hat. Ich glaube ja, Parteichef Markus Söder versucht, dieses Signal, das da ja knapp 2 Millionen Bayern unterschrieben haben, das versucht er zu nutzen, und zwar um die Partei ökologisch zu modernisieren. Letztlich muss man ihm ja auch zugestehen, seit der Zeit bei der Jungen Union liebäugelt er immer wieder mit ökologischen Themen. Und jetzt in den vergangenen Jahren war ihm die Ökologie tatsächlich nicht mehr so wichtig, sondern er hat eher für mehr Gewerbegebiete und für ein umstrittenes Skigebiet im Allgäu gekämpft. Diese Entscheidungen, wohlgemerkt, nimmt er jetzt gerade so gut wie alle wieder zurück. Bei ihm, würde ich sagen, sieht man klar diesen Generationswechsel, der jetzt erkennt, ohne motivierte Umweltpolitik geht Regieren einfach nicht mehr, auch als konservative Partei, vor allen Dingen auch nicht mehr in den Ballungsräumen. Das hat Söder verstanden, da gehen die Leute reihenweise zu den Grünen. Aber seine Partei will ja immer noch eine Volkspartei sein, ne? Eine Partei für allen. Und da zählen mittlerweile vielleicht die Bauern nicht mehr so stark mit rein, wie es früher der Fall war, aber immer noch die mittelständischen Unternehmen auf dem Land oder auch die Autofahrer. Und wer sich anschaut, wie sich die CSU zum Beispiel gerade für die Kommunalwahlen in Bayern aufstellt, die ja nächstes Jahr stattfinden, dann sind das zwar meistens junge, frische Kandidatinnen, die sich auch gerne mal auf dem Fahrrad ablichten lassen, aber so Radwege oder Trambahnen, die werden in den Großstädten, man sieht es gerade in meiner Stadt in München, stark bekämpft.
Soweit der Tag am 17. Juli 2019. Für Fragen, Feedback und alles, was Sie loswerden möchten, erreichen Sie uns gerne per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.